der Wille zum Gewinnen. Gott geht voran, Gott ebnet die Wege, Gott macht die Wege und ist dabei. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist das nicht herrlich? 365 Tage ist Gott in diesem Jahr bei uns oder wird bei uns sein, oder 360 Tage oder 62 Tage. Er wird bei uns sein, uns behüten, bewahren. So, Gott hat die Weichen gestellt am Anfang des Jahres und ich denke, es ist gar nicht so schlecht, dass wir mit Gott voraus, vorne als Fahnenträger, Fackelträger, Lichtträger vorangehen lassen. Gott hat in dieser Gemeinde ein Licht angezündet. Für uns persönlich zuerst einmal. Und natürlich durch uns möchte Gott auch zu anderen Menschen rüberkommen. Das ist mein Gebetsanliegen, dass Gott viele, viele Menschen durch uns erreicht. Dass viele Menschen durch uns gesegnet werden. Dass wir mit vielen Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Und wir kommen am Telefon, durch Briefe, durch Einkaufen in der U-Bahn oder Straßenbahn oder wo auch immer. Wir kommen mit so vielen Menschen in Berührung. Und Gott hat am Anfang gezeigt, dass es eine ganz neue Form des Gottesdienstes stattfinden wird. Und bin begeistert eigentlich. Und ich sage, mein Gott, wann wird das passieren und wie wird das passieren, dass Leute nicht mehr in der Kirche Gottesdienst feiern, sondern außerhalb der Kirche, vor den Kathedralen. Und das nicht nur hier in Berlin, sondern deutschlandweit. Deutschlandweit, überall werden junge Menschen oder auch ältere Menschen vom Licht Gottes angezündet, entfacht. Und das, was innen brennt, was innen lodert, das wird nach außen getragen. Gott hat Weichen gestellt. Aber laufen, kämpfen, arbeiten, das müssen wir. Also Gott gibt das Wollen. Und er gibt auch das Vollbringen, natürlich. Er steht uns zur Seite, aber dazwischen stehen wir. Gott hat uns Bürden, wird uns Bürden schenken. Und ich denke, auch in diesem kommenden Jahr, wir werden so viel Gebetsstoff haben, wofür man beten kann. Und wir werden so viel Not sehen. Und wir werden einfach diese Not aufgreifen, vor Gott bringen. Und ich finde, wir werden eine ganz neue Form des Gebetes haben. Statt, dass wir die Bibel nehmen zum Beten, werden wir die Zeitung lesen, BZ vielleicht, oder die Bild-Zeitung. Und wir werden die verschiedenen Anlässe sehen, was alles passiert. Oder so Berlin, also was an Berlin passiert. Und wir werden dann dafür beten. Und ich stelle mir vor, und ich sehe vom Heiligen Geist geleitet, dass wir für Kreuzungen beten, wo ständig Unfälle passieren. Das ist nämlich ein Geist, ein Todesengel, der versucht ständig Leute zu Schaden zu bringen. Dass wir diese Engel, Fürsten, Gewalten binden und sagen, du hast hier an dieser Kreuzung nichts zu melden. Deine Macht ist gebrochen, dieser Todesgeist. Oder wir werden für andere Anlässe beten. Menschen, die verschollen sind, dass sie nicht im Brunnen fallen und ersticken oder ertrinken, sondern dass sie gefunden werden zu Lebzeiten, solange sie noch leben. Dass wir plötzlich, weißt du fragst dich, wofür soll ich beten? Du wirst von Gott gezeigt bekommen. Da, guck mal, für diese Leute solltest du jetzt beten. Denn wir führen einen geistlichen Kampf. Wir führen nicht einen Kampf mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Also, wir werden von Gott Impulse bekommen, bete dafür. Oder irgendjemand erzählt dir irgendwas Negatives, dann wirst du nicht einfach dieses negative Gequasle anhören, sondern wirst sagen, komm, lass uns dafür beten. Oder selbst, ist in Ordnung, ich weiß jetzt Bescheid, jetzt werde ich dafür beten. Jetzt werde ich vor Gott eintreten und du wirst sehen, wie Gott dann plötzlich Dinge managt und Dinge entscheidet und Gott Dinge herbeiführt. Wir werden da verblüfft sein, wie plötzlich von oben her Lösungen geschehen. Also, wir werden von Gott inspiriert und da bin ich jetzt gespannt, was jetzt so nacheinander passiert und das individuell, jeder an seinem Platz. Da, wo er steht, wo er lebt, da kommen wir mit Menschen zusammen, mit denen sonst niemand anders zusammenkommt. Gott gibt die Impulse, Gott stellt die Weichen, aber wir müssen die Hand anlegen. Wir müssen dienen, wir müssen geben, wir müssen helfen oder beistehen. Gott wird uns zeigen und ich denke nicht nur, dass wir Halleluja und Lob und Dank sagen, sondern wir werden auch mit den Weinenden weinen. Wir werden so viel Not sehen, dass wir einfach auf Leute zugehen und sagen, horch, ich kann auch die Welt nicht verstehen, ich verstehe die Welt auch nicht. Aber die Katastrophe ist so groß, lasst uns zusammen weinen. Zusammen beten, zusammen singen, aber auch zusammen weinen. Ich glaube, dass das auch eine ganz neue Art von Weinen sein wird, des Mitleids, des Erbarmens. Nicht nur, naja, es tut mir leid, nein, sondern dass wir mit den Trauernden trauern und mit den Lachenden lachen. Also das wird eine ganz neue Art sein, also was Gott tun wird. Wir müssen unser Teil tun, aber Gott tut dann seinen Teil. Mir ist die Geschichte vom Lazarus sehr interessant und auffällig. Und genau dieser Dienst, der kommt auf uns zu. Der Dienst vom wie bei Lazarus, in dieser Auferweckung des Lazarus im Johannesevangelium. Er stinkt schon, heißt es von ihm. Also er ist hoffnungslos. Also da geht's gar nicht. Jesus kommt und er fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Und wir werden Menschen hinführen, wo die Not ist, oder den Herrn Jesus dorthin bringen, wo die Not ist, wo die Probleme sind, wo die Anfechtungen sind, wo die Kämpfe sind. Wir werden hinführen. Wo habt ihr ihn hingelegt? Und dann, das, was wir nicht tun können, wird der liebe Gott machen. Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Das wird unser Auftrag sein. Lazarus, komm heraus. Und wir werden dann den Stein wegrollen. Und dann kommt auch das Nächste, was unser Auftrag sein wird, ist, macht ihn frei. Löst ihn. Löst ihn jetzt von diesen Tüchern, befreit jetzt diesen Lazarus, hilft diesem Lazarus, macht Menschen frei. Also, Jesus wird nicht uns alles abnehmen. Wir denken manchmal, also wenn ich an Gott glaube, ich muss das alles nur Gott überlassen, ist verkehrt. Das ist Schlaraffentum. Und wir sind nicht im Schlaraffenland, sondern Gott lässt uns auch etwas tun, etwas unternehmen. Wir müssen zeigen, Jesus hier, das ist eine Not. Diese Kreuzung macht uns so zu schaffen, da ständig knallt es, ständig wird einer überfahren, nur als Beispiel. Und du wirst von Kreuzungen gezeigt bekommen und da wirst du einfach an dieser Kreuzung vorbeigehen und diese Kreuzung von allen Ecken segnen und einfach sagen, Herr, ich stelle hier einen Engel an der Seite, der von rechts kommt und der von links kommt und überall werden Engel Gottes platziert. Wir werden Engeldienst in Anspruch nehmen. Das wird also das Neue, was kommt. Für die, wo ein bisschen später gekommen sind, wir machen an dem, wo wir am Neujahrstag weiter angefangen haben. Gott will was Neues hier in dieser Gemeinde aufreißen und er wird zeigen, was zu tun ist und wir brauchen den Willen dazu, um das durchzuziehen und zu machen. Gott tut nur das, was wir nicht tun können. Also es muss uns ganz klar sein, Gott tut nur das, was wir nicht tun können. Wir müssen lehren. Wir müssen die Menschen zu Jesus hinführen. Wir müssen Traktate verteilen. Wir müssen bezeugen. Aber Gott überzeugt die Menschen. Der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Das wird also sein Werk sein. Aber unser Teil wird sein, einen Anstoß zu geben, einen Impuls zu geben, einen Satz zu sagen. Und das Übrige macht dann der Herr selbst. Wir müssen nur das Licht hochhalten. Und die Leute werden fragen, was ist das? Was macht ihr da? Seid ihr Spiritisten, Satanisten, Okkultisten? Was seid ihr denn? Ihr haltet eine Kerze, dieses Bild, was Gott mir gezeigt hat, dass an vielen Ecken Menschen hin und her beten werden. Eine ganz andere Form des Gebets, nicht nur die Hände hochzuhalten und nicht nur die Hände zu falten oder die Hände so zu halten, sondern ein Licht brennt an dunkler Stätte, an dunklen Orten, ein Licht. Und Leute werden über das Licht überrascht sein. Mitten, es kann sein, dass es vielleicht Gottesdienste um Mitternacht stattfindet. In der dunkelsten Stunde, wo die Menschen nicht mehr weiter können. Es kann so vieles passieren und das müssen nicht viele sein, sondern 3-4 Leute zusammenschließen und die fangen etwas im Namen des Herrn an, weil Gott es ihnen gezeigt hat, weil Gott es ihnen aufs Herz gelegt hat und sie tun es. So, wir müssen nur das Licht hochhalten und leuchten lassen und das Übrige macht es dann der Herr schon selbst. Unser Auftrag ist, das Licht in der Dunkelheit hinauszutragen. Nicht für sich zu behalten. Ein Licht stellt man nicht unter dem Scheffel, heißt es in der Bibel. Also irgendwo versteckt eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Also es muss offensichtlich bekannt sein und bekannt werden. Und durch kleine Handlungen, durch kleine Taten und kleine Werke wird die Sache Jesu bekannt. Also, mein Thema ist der Wille zu gewinnen. Der muss da sein. Hast du den Willen? Gott, gebrauche mich. Herr, benütze mich. Herr, segne mich. Herr, salbe mich. Herr, mach mich zum Segen für andere. Haben wir diesen Wunsch dazu? Oder auch den Wunsch, ich will leben. Ich will wachsen. Ich will vorwärts gehen. Diesen Wunsch müssen wir in uns tragen. Wenn wir den Wunsch nicht haben, kann Gott uns auch nicht helfen. Jesus sagt einmal, gebt ihr ihnen zu essen. Also diese Tausende, wo dort bei der Bergpredigt gesessen sind und Jesus 3 Tage lang zugehört haben. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann kommt Philippus und sagt, wir haben nichts. Wir haben nur 280 Denare hier. Was ist das für so viele? Wir können also kein Brot kaufen. Und dann haben sie den Jungen gefunden mit den 5 Broten, den 2 Fischen. Das ist wirklich alles, was wir hier auftreiben konnten. Aber gerade mit diesem wenigen, mit dieser Handvoll, hat Gott viel bewirken können. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir müssen nicht Brot einkaufen. Und wir müssen auch nicht Brot backen, sondern wir müssen uns nur Gott zur Verfügung stellen. Und das Übrige macht er. Das Übrige macht er, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und Gott verlangt nicht zu viel von uns, dass wir den ganzen Brot Wagen und mit ganzen Karren voll Brot ankommen und sagen, das ist jetzt ein bisschen was. Nein, 5 Brote und 2 Fische, das reicht. Wir müssen nur den Willen haben, den Menschen was zu geben, zu teilen. Es wird auch eine Sache sein, wo Gott uns zeigen wird, ich kündige jetzt was kommt, was 2007 auf uns zukommt. 2007 wird bestimmt ein gesegnetes Jahr, weil hinten die Zahl 7 steht. Und das ist eine göttliche Zahl. Also die Zahl 7, also ich denke, das wird ein gutes Jahr werden. Schwieriges Jahr. Gute Jahre sind auch schwierige Jahre. Wenn du was Gutes willst, musst du auch Schwierigkeiten mit in Kauf nehmen. Kämpfe. Ohne Kämpfe kein Sieg. Oder Kampf kein Sieg. Also wir müssen den Willen haben zu gewinnen. Kämpfen tut für uns der Herr. Wir müssen nur sagen, ich kämpfe. Und wenn ich sage, ich kämpfe, dann kämpfst nicht du, sondern dieses Ich in dir. Gott in dir. Der Herr in dir. Ich will für euch streiten und ihr werdet Stilles sein. Dieses Ich in euch. Wir müssen nur den Willen haben, gesund zu werden, auch für Gesundheit. So viele Menschen, die haben nicht den Wunsch, gesund zu werden. Oder, ja, aber ich werde nie vergessen, ich bete in Ingolstadt für jemand, lege so liebevoll die Hände auf und sage jetzt im Namen Jesu und will gerade anfangen zu beten. Packt er mich an die Hand und sagt, Pastor, bevor du betest, ich will dir noch was sagen. Sage ich, wie bitte, was denn? Ich wollte sagen, vielleicht will er sagen, was er für eine Krankheit hat oder was für ein Problem hat. Nein, sagt er, bete so, dass ich geheilt werde, aber noch meine Rente behalten kann. Das war Frührentner. Weißt du, dann kann ich nicht mehr billig fahren, dann kann ich auch dies nicht mehr und kann ich das nicht mehr. Wenn Gott mich heilt, dann muss ich auch alles rückgängig machen. Oder dann muss ich darf ich nicht mehr Mitleid erregen. Viele Leute, wenn die geheilt werden, haben die nichts mehr zum Jammern. Ja, was wollen sie dann erzählen? Da tut's mir weh, wenn du gefragt wirst, wie geht's dir? Ja, weißt du, dann was wollen die erzählen? Also viele Leute wollen gar nicht gesund werden. Und ich drehe den Beweis an, dass es so ist. Weißt du, die können gesund werden. Jeder kann gesund werden, der gesund werden will. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ist ein Mittel, ist eine Kraft, ist eine Möglichkeit. Wenn jemand etwas erreichen möchte, der kann es erreichen. Aber die meisten wollen es nicht. Und ich stelle das einfach in den Raum und als Faktum, dass es so ist. Die meisten wollen gar nicht frei werden. Jemand kam zu mir, ja, weißt du, kannst du nicht für mich beten, dass ich nicht mehr 40 Zigaretten rauche, sondern vielleicht nur 10 Zigaretten am Tag, dass ich das reduzieren kann. Dazu brauchst du den lieben Gott nicht und sonst was. Also, weißt du, wir wollen vielleicht reduzieren die Sachen oder Drogen nehmen, dass ich nicht mehr so viele nehme, nur noch Spalttablette. Das reicht schon. Nein? Wir müssen den Willen haben, frei zu werden, den Willen haben, frei gesund zu werden, Freiwillen, den Willen zu haben, zu gewinnen und das Übrige macht der Herr. Oder den Willen, gesegnet zu werden. Weißt du, wenn Gott dich segnet, weißt du, was das bedeutet? Gib, 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 gib. Verschenke dich, teile. Gib's weiter. Weißt du, du möchtest gesegnet werden, dass du viel hast, dass du ein ganzes Lagerhaus aufbaust und es alles hortest. Du bist kein Hamster. Und Gott segnet uns nicht, damit wir hamstern. Und nun, liebe Seele, hab Vorrat für viele Jahre. Deswegen segnet Gott uns nicht. Wir verlieren unsere Seligkeit, wenn wir nur an uns denken. Wenn Gott dich segnet, musst du weggeben. Und je mehr du weggibst, desto mehr gibt Gott dir. Das ist, willst du gesegnet werden? Die meisten wollen es nicht. Lass mich ganz ehrlich sein. Also, wir wollen ehrlich sein. Und ich weiß von mir selber, ich rede von mir selber. Jetzt, weißt du, wenn Gott dich segnet, Das weggeben, da verschenken, dann kriegst du wieder was Neues. Du kriegst erst was Neues, wenn du das Alte weggegeben hast. Wenn die Hände leer geworden sind, füllt Gott uns wieder neu. Aber wir wollen immer das, was wir haben, aufbewahren. Wir wollen unsere Vitrine voll machen damit und eine Sammlung anlegen und dergleichen. Wir müssen den Willen haben, von Gott gebraucht zu werden. Und das Übrige macht er dann. Wenn du sagst, Herr, gebrauche mich, dann nimmt er dich und setzt dich ein, schickt dich nach Afrika. Bist du bereit, nach Afrika zu gehen? Oder irgendwo hin, wo es in Hinterdupfing, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Bist du bereit? Herr, gebrauche mich. Aber Herr, weißt du, ich habe jetzt gerade Arbeit angefangen, ich habe Studium angefangen, ich habe jetzt Geld angelegt hier und da und eine Eigentumswohnung gekauft, die verkauft man heute sowieso so schlecht. Herr, such dir jemand anders. Herr, gebrauche mich. Wir sehen, Moses hat gebetet, Herr, befreie Israel. Dann sagt Gott, okay, also ich finde keinen intelligenteren Menschen als dich. Du kannst reden, du kannst führen, du bist ausgebildet in allen Wissenschaften Ägyptens. Also du bist der richtige Mann. Und was sagt Moses? Herr, ich stottere. Ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen. Aber weißt du, wenn Gott jemanden ruft, dann findet er Mittel und Wege. Und dann sagt er, aber hör mal, du hast einen Freund, dein Bruder, dein Aaron, der kann. Und weißt du, aber Herr, ich kann es immer noch nicht. Weißt du, Gottesdienst, wir sind nur zwei Männer. Und dann sagt Gott, weißt du, denk an die Miriam. Die kann singen und die kann mit dem Tamburin klopfen. Und die hat ein Taktgefühl und so weiter. Und ihr drei, ihr seid so ein Trio und ihr werdet das schon machen. Und so hat Gott diese Berufung festgemacht. Aber wir sagen immer, ich kann nicht. Ja, Herr, gebrauche mich. Und dann sagt der Herr, warum du nicht? Warum du nicht? Gott öffnet uns die Türen, hindurchgehen müssen wir selbst. Also ich will eine Wahrheit auf den Leuchter stellen heute Abend, wie wichtig es ist, Gott will, willst du's? Gott will, schon lange, vor 2000 Jahren hat er schon gewollt. Es scheitert meistens an unserem Willen. Gottes Wind bläst, wir müssen die Segel spannen und sagen, ja Herr, sonst geht der Wind, der Segen, die Kraft, die Herrlichkeit an uns vorüber. Andere werden gesegnet. Und wir sind dann manchmal verblüfft. Andere, die spannen ihre Segel und die kommen vorwärts. Und diejenigen, die vorwärts kommen sollten, die bleiben auf der Stelle. Wir müssen dem Heiligen Geist Strukturen geben, Möglichkeiten geben. Der Herr sorgt dafür, dass du weiterkommst durch seine Gnade. Die Gegenwart Gottes ist schon längst auf Erden. Der Heilige Geist ist schon längst ausgegossen. Die Kraft Gottes ist schon längst mitten unter uns. Wir müssen nicht beten, gieß aus, o Herr, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist da. Wir sollten uns jetzt nur noch vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Führen lassen. Inspirieren lassen. Wir sollen nur das Instrument sein. Gott spielt schon da drauf. Er holt schon was, das Optimalste raus. Wir waren so dankbar für Christian und die Gruppe, wo er hier gespielt hat am Heiligabend. Weißt du, was man auf seiner Flöte rausholen kann? Weißt du, Gott holt das Optimale. Und ich war erstaunt, was man aus einer Flöte rausholen kann. Wir brauchen nur den richtigen Spieler. Und der Herr ist der richtige Spieler, der das Optimale aus unserem Leben rausholt. Herr, nimm du mich in die Hand. Und jetzt, du musst nur saubere Töne geben. Das Problem ist, wenn die Flöte nass ist, vollgespuckt ist, dann knurrt es oder dann kommen ganz Schnarchgeräusche kommen daraus. Wenn und so weiter. Wichtig ist, dass das Instrument sauber ist, gereinigt ist, dicht ist oder was sonst auch noch alles dazu gehört und richtig eingestellt ist. Und wenn es richtig eingestellt ist, der Meister kann schon spielen. Und wir sind dann überrascht, was der Meister, der allmächtige Gott aus unserem Leben machen kann. Also, der Wille, mein Wille, ist ausschlaggebend für Gottes Segnungen und ist das Signal für Gottes Handeln. Zum Beispiel, Gott will uns wiederherstellen. Er will alles wiederherstellen. Willst du, dass er das alles wiederherstellt? Bist du, ja, du sagst Amen, aber sind wir wirklich bereit? Wir sind schnell dabei, Amen zu sagen, ja, so sei es. Aber ich darf dir sagen, da gehört schon einiges dazu, damit wir wiederhergestellt werden. Sind wir bereit, den alten Schutt wegzuräumen und was Neues draufzubauen? Aber Herr, diese schönen Steine von meinem Großvater. Wir müssen angeben, was war, was gefehlt hat oder was uns gestohlen wurde. Gott will wiederherstellen, Gott will wieder zurückbringen. Ich habe die Geschichte vom Lazarus gesagt. Zeig, wo habt ihr ihn hingelegt? Hat der Heiland nicht gewusst, wo der Lazarus liegt? Ich glaube, lang hat er gewusst. Aber er wollte ganz bewusst, dass die Maria und dass die Martha hingehen und sagen, Herr, hier liegt er und hier stinkt er. Hier stinkt er schon. Herr, und dann sagt er, rollt ihr den Stein weg. Aber Herr, das kann ich doch nicht. Was mutest du mir zu, den Stein wegzurollen? Was werden die Leute denken? Grabschändung. Etwas Verrücktes zu tun. Rollt den Stein weg. Der liegt ja schon ein paar Tage da. Bist du bereit, dich zu blamieren? Bist du bereit, unten durchzugehen? Bist du bereit, Wiederherstellung, wir wollen alle Wiederherstellung. Sind wir auch bereit, die Rechnung zu bezahlen? Wo habt ihr hingelegt? Wo habt ihr das letzte Mal ihn gehabt? Wo hat der Feind euch das geraubt? Was war das eigentlich? Wo warst du zum letzten Mal auf dem Weg? Gott will uns auf der grünen Weide weiden und grasen müssen wir natürlich selbst. Gott wird nicht das Gras für uns rupfen und uns in den Maul schieben. Du musst selber grasen. Er führt dich auf diese Weide. Futter musst du selber holen. Er führt dich zum frischen Wasser. Er pumpt dich nicht voll. Du musst selber schlürfen. Versteht ihr, was ich sagen will? Den Willen zum Leben musst du selber haben. Der Mensch kommt zur Welt mit einem Schrei. Eigentlich, wo ist meine Milch? Komm mit einem Schrei. Gott gibt uns Schutz und Zuflucht. Das gibt er. Das tut er wirklich. Aber wir müssen selber dorthin fliehen und sagen, Herr, ich berge hinter dir. Und dann hinterm Gott richtig still halten. Weißt du, was wir machen? Wir gucken immer vor. Als wir noch in der Kirche waren, in der Kapelle und die Heizung noch nicht hatten, ich habe eine ganz fromme Maus gehabt. Es gibt auch fromme Mäuse. Und diese fromme Maus war so, wenn ich zu lange gepredigt habe, kam sie hinter der Heizung vor und hat immer so geguckt und ging wieder zurück. Die wusste ganz genau, wenn ich Amen sage, kann sie unten durchs Gelände nachher und ein bisschen spazieren gehen. Und die Krümel, die die Leute gelassen haben in der Kapelle, die putzte nachher weg. So. Und wir stecken immer wieder, weißt du, das ist kein Problem, wenn man weiß, wenn man die Nase raussteckt und nicht hinter dem Herrn bleibt. Weißt du, wir sind so neugierig. Gott ist unsere Zuflucht, aber wir müssen hinter dem Herrn uns ganz bewusst stellen und sagen, hinter dir, Herr, und ich werde nicht vorgucken, was die da machen und was, wie es dort aussieht und so weiter. Und sobald du den Kopf raussteckst, schießt der Feind. Und dann wunderst du dich, wenn du den Kopfschuss hast. Einen dummen Gedanken. Ja, Kopfschuss. Plötzlich denkst du, und sagst, wo kommen diese lästerlichen Gedanken? Wo kommt der Ärger her? So einen Kopfschuss hast du. Der Teufel kann deine Gedanken nicht lesen, aber wenn du den Kopf vorstreckst, gibt er dir den Kopfschuss. Und der sitzt meistens. Und der sitzt. Gott gibt uns eine Wohnung, aber einziehen musst du dorthin. Ein Zuhause, eine Zuflucht. Und viele Menschen nützen die Möglichkeiten nicht, die Gott ihnen gibt. Die denken, woanders ist immer besser. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, und ich bin eigentlich so dankbar für meinen Vater. Weißt du, so, er war Bauer, auf dem Land, wahrscheinlich in einem Flug unter dem Gaul und so, hat er Zeit gehabt nachzudenken, hat er gesagt, weißt du, Johannes, wo du nicht bist, da lecken die Kälber Honig. Musst übersetzen. Also, dort ist wie im Paradies, wo Milch und Honig fließt. Also ist wunderbar. Und wenn du dorthin kommst, merkst du, die kochen auch mit Wasser. Gar nichts Besonderes. Also, Gott sagt, hier kannst du wohnen, hier lass dich fröhlich nieder, hier hast du ein Zuhause, hier kannst du bleiben. Herr, hier ist gut sein. Und genieße das und wandere nicht. Gott gibt uns seine Herrlichkeit. Schmücken müssen wir uns selbst damit. Gott hat Parfüm gegeben, Gott hat Federn gegeben. Du kannst wie ein Indianer kommen. Ist das nicht schön? Die schmücken sich mit so Adlersfedern oder andere. Gott hat uns Dinge gegeben und wir können uns nett und schön machen. Wir können uns natürlich als auch Gruftis rumlaufen. Das können wir auch. Gott will uns was Neues geben, aber wollen wir das? Wollen wir was Neues? Weißt du, ich will keine Armen von euch, aber weißt du zum Beispiel Reformation? Weißt du, was Reformation war? Da wird alles auf den Kopf gestellt. Sind wir bereit, Dinge über Bord zu werfen, Neues anzunehmen, was Neues zu lernen, das Alte vergessen? Gott will uns eine Bewegung des Heiligen Geistes 2007 schenken und 2007 wird ein gutes Jahr werden. Aber wollen wir dieses gute Jahr einnehmen? Die Israeliten hatten einen Fehler. Gott hat gesagt, das ganze Land vom Norden bis zum Süden, vom Euphrat bis zum Meer gehört euch. Was haben die Israeliten gemacht? Die sind noch nicht einmal über den Jordan gegangen. Die haben die Golanhöhen eingenommen und haben gesagt, Herr, hier ist gut sein. Hier bleiben wir. Wir gehen gar nicht mehr weiter. Gott musste hart mit ihnen ins Gericht gehen und mit ihnen hart reden. Leute, ihr müsst über den Jordan gehen. Da ist noch so viel Land einzunehmen. Und bis heute hat Israel noch nicht die Größe gehabt, die Gott ihnen gegeben und versprochen hat. Vom Euphrat noch nie gehabt. Diese Größe, diese Weite, das ist ein Bild für Christen. Die haben noch nie das erreicht, was Gott ihnen versprochen hat, dass sie erreichen könnten. Weil der Wille nicht da ist. Och, hier ist doch so. Weißt du, ich habe mein Grundstückle, meine 60 Ar, das reicht mir vollkommen. Mein Garten, mein Schrebergarten, Wochenendgrundstück, eine Datschka oder was ich sonst noch habe. So, das reicht mir. Gottes Wille ist da. Aber wie sieht's mit unserem Willen? Gottes Reich will kommen. Aber erlauben wir, dass das Reich Gottes kommt? Kann das Reich Gottes aufbrechen? Stimmen wir mit Gott überein? Willst du, und das ist beim Heiraten, da beim Standesbeamten fragt man, willst du? Und da müssen beide sein. Die eine Seite kann nicht sagen nein. Also entweder oder. Beide oder gar keiner. Und so ist auch hier. Wir können nur gesegnet werden, wenn beide Seiten, du und Gott, ja sagt. Gott sagt, herrsche über alles. Das ist Schöpfungsauftrag. Und dies hat der Mensch bis heute noch nicht richtig erfüllt. Außer in der Technik vielleicht. Und er versucht, mehr und mehr Bereiche zu erobern. Aber bist du bereit, über die Erde zu herrschen? Bist du bereit, über deine Situation zu herrschen? Bist du bereit, über deine Probleme zu herrschen? Bist du bereit, über deine Sorge zu herrschen? Bist du bereit, über deine Krankheit zu herrschen? Ein Virus geht rum. Oh, guck mal. Und ich sage euch, Vogelgrippe kommt wieder. Macht euch keine Sorgen. Ja, die ist ja nur im Süden gewesen. Weißt du, wenn die ganzen Zugvögel wieder kommen von was weiß ich woher, die ist nicht ausgestorben. Nur die steht nicht mehr in der Zeitung wahrscheinlich. Aber und dann, wenn diese Dinge so auf uns zukommen, das, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Die meisten Menschen werden von der Furcht beherrscht und nicht vom positiven Denken, positiven Glauben, positive Einstellung. Gott sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Gott will uns seine Siege geben. Wollen wir überhaupt Siege haben? Weißt du, da bist du plötzlich reingeschmissen und jetzt auf Gedeih und Verderb. Entweder siegst du oder verlierst du. Gott schickt uns vor. Gott sagt, geh. Ich bin mit dir. Und du? Nein, Herr, ich habe Angst. Ich fürchte mich so sehr. Und der Herr sagt immer wieder, bevor er einen losschickt, im Evangelium lesen wir immer wieder, da sagt der Herr, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Also, Gott ist hinter dir. Und du darfst der Angst keinen Platz in deinem Leben geben. Für gar nichts. Für gar nichts. Und wenn du dich anfängst zu fürchten, ich werde versagen, ich schaffe das nicht, da bin ich viel zu klein, viel zu arm, viel zu schwach, viel zu unbedeutend. Aber mit Gott springst du über die Mauern. Wenn Gott dich irgendwo hinschickt, dann traut er dir was zu. Dann befähigt er dich. Das Problem des Volkes Gottes ist, wir wollen es nicht. Sie sagen sich, wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben Sündenvergebung, wir haben Frieden, wir haben Freude, wir sind so gemütlich. Es ist nicht schön, so kleine Clique so sein und zu sagen, oh Herr, wie wunderbar ist es. Aber Gott will Menschen erretten. Und ich sage dir eines, jeder Mensch, den Gott errettet, ist ein neues Problem. Wenn du 10 Leute hast, hast du 10 Probleme. Hast du 20 Leute, hast du 20 Probleme. Jedes Kind ist ein Problem, ein neues Problem. Eine neue Freude, aber auch ein neuer Kampf und neue Aufgabe, neue Herausforderung. So, Gott führt Menschen zusammen. Sind wir bereit für eine Erweckung? Wir wollen eine Erweckung. Wir beten, Herr, beweg noch einmal. Aber bist du bereit, Erweckung zu erleben? Stell mal vor, da kommen Leute, die komischsten Leute, weißt du, sonderbarsten Leute, da wirst du erstaunt sein, was für Vögel Gott hat. Du wirst erstaunt sein. Jetzt nicht für möglich gehalten. Wir haben nur einen Prospekt hier, als wir nach Berlin kamen. Wir haben diese Vögel fotografiert. Vielleicht gibt's noch. Weißt du, blau und rote Haare und grüne Haare und lila Haare und so weiter. Meine Frau, als wir da ausstiegen in Winterfeldstraße, das war der Landeplatz, wo wir gelandet sind, da irgendwo Schönefeld oder Schöneberg. Schöne Winterfeldstraße. Also, wo bin ich hingeraten? Im Rotlichtmilieu. Da sind wir hingeraten. Ja, so plötzlich. Ja, und genau da ist, wo Gott seine Diener, seine Knechte und Mägde haben. Wo die Sünde am mächtigsten ist, ist die Gnade am wirkungsvollsten. Willst du? Willst du? Ich weiß, wovon ich rede heute Abend. Als ich nach Berlin kam, ich wollte gar nicht nach Berlin, habe gar nicht vorgehabt, nach Berlin zu kommen. Der Leiter unserer Bewegung, der hat gesagt, Bruder, mal tut es in Berlin, da habe ich gehört, da tut sich was. Da sind ein paar Leute, die suchen eine Gemeinde. Guck mal hin, du hast Erfahrung, um Gemeinde zu gründen. Guck mal, ob man dort eine Gemeinde gründen kann. Und ich laufe auf dem Breitscheidplatz und gehe mit meiner Frau Hand in Hand spazieren, nur mal zu gucken. Ich war bei den Amerikanern, habe dort ein paar Gottesdienste gehabt und gucke ich. Und plötzlich sagt der Herr, du betest für andere, andere sollen gehen, warum gehst du nicht? Andere, die möchtest du gerne hinschicken. Andere sollen in den Brunnen springen. Andere sollen kämpfen. Und was ist mit dir? Und habe gesagt, ja Herr, ich gehe. Wir suchen immer für andere was. Die anderen sollen es machen. Die anderen sollen für mich beten. Die anderen sollen für mich geben. Die anderen sollen für mich kämpfen. Aber was ist mit dir? Die anderen sollen die in der Bibel lesen. Für mich vorlesen. Aber du kannst ja auch lesen. Sind wir bereit aufzubrechen? Gott will das Unbegrenzte uns geben. Das ist also was, ich bringe ein paar neue Sachen, also dieses ganze Wochenende bringe ich noch ein paar neue Sachen, was Gott mir so aufs Herz gegeben hat, weil ich das gestern, also das Neujahr nicht sagen konnte und nicht rüberbringen konnte. Ich habe am Freitag ein ganz gutes Thema, die doppelte Portion von Elia. Gott will uns das Doppelte geben. Das, was der Apostel Petrus gehabt hat, du kriegst das Doppelte. Was Paulus gehabt hat, das Doppelte. Gott will uns viel, viel mehr geben, als was die Alten hatten. Weißt du, wir sind zu bescheiden, zu kleinkariert. Wir sollen unseren Rahmen sprengen. Und Gott will, dass du deinen meinen, dass wir unseren Rahmen sprengen. Deshalb sind wir da. Und du kannst den Rahmen sprengen. Ich bin in Atlanta, in den USA, und weißt du, wenn man so im Hotel liegt und faul ist rauszugehen, man geht sowieso nicht raus, und dann klippt man da die ganzen Programme durch, und dann, ich wollte die christlichen Programme sehen, und bin extra dort hinten, bin ich deswegen, aber ich dachte, wenn du schon im Hotel bist, ich will mal so Evangelium im Fernsehen sehen. Und dann kommt ein Pastor, ein Prediger, ist egal jetzt, wer das war, auf jeden Fall, da kommt der Moderator und sagt, meine lieben Freunde, heute Abend oder jetzt gerade in diesem Moment wird Pastor sowieso zu mehr Menschen sprechen, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben je gesprochen hat. Da habe ich gedacht, Mann, ist das nicht Gotteslästerung? Ist das nicht übertrieben? Heute Abend wird Pastor sowieso zu mehr Menschen sprechen in einer einzigen Predigt, wie Paulus in seinem ganzen Leben je gesprochen hat. Habe ich gedacht, das will ich sehen. Und dann wurde eingeblendet, wo überall per Satellit dieses Programm empfangen wird. In Indonesien, in Indien, in Hongkong. Damals war Hongkong noch westlich. Und überall, dann ging es rauf bis Europa. Dann überall. Und dann habe ich durchgerechnet, Mensch, der spricht wirklich zu mehr Menschen heute Abend, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben je gesprochen hat. Und ich glaube, wenn Gott uns richtig benutzt, kann ein Einzelner von uns zu mehr Menschen heute Abend predigen, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben je gepredigt hat. Wir sollten nur die Grenzen sprengen. Wir begrenzen Gott. Und wir sollten aufhören, Gott zu begrenzen. Wir sollten anfangen, an einem unbegrenzten Gott zu glauben. Gott kann alles. Ich denke nur zum Beispiel jetzt vor diesem 14-jährigen Jungen. Egal, der ist jetzt gestorben, in den Brunnen gefallen. Schlimm genug, verstehst du? Also, es tut mir leid, also was soll's. Aber du musst überlegen, das Bild, jedes Mal, da ist in jeder Nachrichtensendung ist es gekommen, verstehst du? Und so weiter. Oder irgendein Satz von irgendjemand. Wie oft wiederholt sich dieser Satz und es geht über die Medien und so viele Menschen sehen das und Menschen werden berührt, Menschen werden angetan, Menschen werden ergriffen, Menschen kommen ins Gebet. Plötzlich beten sie für die Seele des Jungen. Und ich denke, wir können einfach, ich weiß nicht, wie gläubig und wie religiös die Eltern sind, aber wir können, wenn du sowas siehst, ich mach das und sag, lieber Gott, ich lege die Seele des Jungen in deine Hände. Ich lege die Seele des Jungen. Und guck mal, ein 14-jähriger Junge, das könnte dein Sohn, das könnte deine Tochter sein, wo in den Brunnen fällt. Und dann bekommst du Mitleid und du fängst an zu beten und du weißt nicht, was du in der unsichtbaren Welt auslöst. Von wegen, ich habe keinen Gebetsstoff. Wenn du nur Augen aufmachen würdest und wenn Gott dir die Augen öffnen könnte, dann wirst du Tag und Nacht beten, du wirst mit dem Beten nicht mehr fertig werden. Ja. Weißt du, und so vieles andere mehr. Oder als der Saddam Hussein gehängt wurde, habe ich gesagt, Vater, er hat wirklich Schuld auf sich geladen, ist wirklich ein Verbrecher. Aber du vergibst die Sünden. Und Herr, auch in der letzten Stunde, und wer weiß, was in der letzten Stunde noch alles ein Mensch noch durchgedacht hat und wie er sich innerlich vorbereitet hat. Gott weiß alles. Und wir machen da so Theater, wir sind religiös. Jemand hat, als er da zu Allah gerufen hat, dann schrieb mir jemand dieser Tage, Allah ist kein Gott. Verstehst du? Jeder hat nach seiner Erkenntnis, nach seinem Wissen, jeder sucht Gott auf seine Art und Weise. Wir sehen beim Jona, bete du zu deinem Gott. Verstehst du? Bete du zu deinem Gott. Und wenn er sagt, Allah ist groß und so weiter und dann sich in die Hände Gottes fallen lässt, ob ich jetzt in Allah seine Hände fallen lasse oder Gottes Hände fallen lasse oder Jehovas Hände fallen lasse oder in Jesu Hände, aber wenn ich mit einem Gebet mich Gott übergebe, Gott hört das Gebet, der Name macht, ist nicht ausschlaggebend. Jesus ist sein Name und so weiter. Aber es ist wichtig, ich weiß, dass wir die Menschen in die Hände Gottes legen. Oder schwerer Trauerfall. Ich halte da in Neukölln eine Beerdigung. Ja, dann kommt ein anderer Pastor raus und sage, hallo, guck mal, Ich gehe mit meinem Trauerzug rein und er kommt mit seinem Trauerzug raus und wir stehen da an der Tür und ich sage Hallo und sagt, weißt du, habe ich ihn gefragt, ist es jemand aus seiner Gemeinde? Nein, sagt er, weißt du, ich mache auch Leute, die nicht in der Kirche sind, ich beerdige sie, sage ich auch. Weißt du, dann sagt er, weißt du, diese Menschen würden verscharrt wie Hunde sonst. Keiner kümmert sich um die, kein Gebet, einfach unter der Erde, fertig, weg. Aber weißt du, wenn wir die Menschen, das ist mir so groß geworden, wenn wir die Menschen in die Hände Gottes legen, wenn wir das tun, dann ist ein Segen für die Ewigkeit. Und deshalb ist es so wichtig, selbst wenn du auf eine Beerdigung hingehst und da ist nur Redner da und kein Prediger und kein Vaterunser und kein Gebet gesprochen, dann gehst du hin und sagst, Vater, diese Seele von dem Herrn sowieso, der Frau sowieso, lege ich in Gottes Hände. Du hast ein gutes Werk getan. Denn der Teufel kämpft auch um den Leichnam noch. Und der Teufel möchte, dass der Leichnam das ganze Leben nicht christlich gelebt, überhaupt kein Christentum drin, dann soll es gottlos auch noch verscharrt werden. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen, dieses gottlose Zeug in unserer Gesellschaft. Und deshalb können wir als Salz und Licht wirken. Und wer weiß, dann in der Ewigkeit kommst du an und dann sagst du, und dann kommt er und sagt, du Horch, ich danke dir, du hast mich unterstützt im Kampf um meine Ewigkeit. Der Teufel hat mich nicht gekriegt, weil jemand meinen Leib in die Hände Gottes gelegt hat. Geheimnisse zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Weißt du, du musst nicht perfektionistisch sein. Nur die zu uns gehören, die kommen in den Himmel. Und was ist mit den anderen? Was ist mit den anderen? Du musst also den Willen haben, zu gewinnen. Die ganze Welt ist des Herrn. Die Erde ist sein Fußschemel. Oder Jerusalem ist sein Fußschemel. Und die Erde ist des Herrn. Okay, Gott ist unbegrenzt und wir machen ihn immer so zur kleinen Puppe. Ich lese Jesaja 56, werde einige Bibelstellen heute noch mit euch durchnehmen, denn ich will euch wirklich sagen, es ist so wichtig, dass du willst. Wenn du willst, du wirst alles erreichen, was du willst. Der Mensch wollte auf den Mond, er kam dorthin. Was du nicht willst, wirst du auch nicht schaffen. Jesaja 56, eigentlich Vers 1 bis 8, aber ich lese nur ein paar Verse. Tut, was recht ist und haltet euch an meine Ordnungen, sagt der Herr. Dann kann ich euch bald meine Hilfe bringen, die ich euch zugesagt habe. Glück und Frieden wird erleben, wer meine Gebote befolgt. Freuen darf sich jeder, der den Sabbat nicht durch Arbeit entweiht und seine Hand von allem Unrecht zurückhält. Tut, was recht ist. Tu das Richtige. Was ist das Richtige im richtigen Moment? Frag dich immer selbst, ist das richtig? Ist das okay? Stimmt das? Ist das wahrhaftig? Ist das gerecht? Ist das Liebe? Wenn du als Prüfstein Liebe nimmst, dann wirst du so viel rauskriegen, ob es wahr ist oder nicht wahr ist, richtig oder nicht richtig ist. Weiter in 56, der Ausländer soll nicht sagen, der Herr hat mich wieder aus meinem Volk verstoßen. Also, das, was du sagst, das bestimmt dich. Und hier sagt Gott, der Ausländer soll nicht sagen, der Herr wird mich wieder aus dem Volk verstoßen. Wer zeugungsunfähig gemacht worden ist, also ein Eunuch, soll nicht sagen, ich bin ein abgestorbener Baum. Und weiter, wenn ich so lese, der Herr sagt, wenn ein Kastrierter meinen heiligen Tag, den Sabbat beachtet und mein Gesetz befolgt, dann bekommt er in meinem Haus einen Gedenkstein. Du bekommst im Haus Gottes einen Gedenkstein, überleg einmal, obwohl du keine Nachkommen hast, auf das sein Name steht. Nicht nur ein Grabstein, ein Gedenkstein, da steht dein Name drauf. Das wird die Erinnerung ihm besser bewahren als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass sein Name niemals in Vergessenheit gerät. Wenn du die Sabbate, das heißt also die Pausen beachtest, die Pausen, Sabbate, weißt du, 6 Tage sollst du arbeiten und 7. Tag ist Pause. Der 7. Tag gehört dem Herrn. Wenn du das gibst, was Gott gehört, wenn du Gott als Nummer 1 in deinem Leben machst, Sabbat. Und immer wenn du Sabbat liest, denk nicht an Adventisten oder sonst irgendetwas oder Sabbatisten. Denk einmal, gib Gott Nummer 1 oder Gott Recht in deinem Leben. Und dann sagt der Herr, dann wird der Eunuch ist, der zeugungsunfähig ist, der kein Recht hat, nichts hat, aber der wird von Gott einen Gedenkstein bekommen. Und jeder, der vorbeigeht, wird sich erinnern, guck mal, durch diesen Menschen bin ich gesegnet worden. Dieser Mensch hat so viel für mich getan. Und dann Vers 8, Jesaja 56, und Gott sagt weiter, ich will noch mehr Menschen herbeibringen und euch vereinen. Ich will. Willst du das auch, dass Gott noch mehr Menschen herbeibringt und noch mehr Menschen vereint und noch mehr Menschen zusammenbringt zu seinem Volk? Gott will. Stimmen wir mit seinem Willen überein? Haben wir den gleichen Wunsch, die gleiche Vision, die gleiche Einstellung? Wenn wir das haben, Lob und Dank, dann kann Gott was tun. Wo zwei oder drei eins werden, wo zwei oder drei eins werden und bitten, sie werden kriegen, was sie wollen. Kannst du das vorstellen? Für die kleinste Versammlung die größte Verheißung. Sie werden kriegen, was sie wollen. Also finde Menschen, die das Gleiche wollen. Gott will das Gleiche, Gott will das, ich will das. Find noch jemand, der das will und noch jemand. Reicht schon vollkommen. Ihr könnt die Welt auf den Kopf stellen. Psalm 128, Vers 1 und 2. Glücklich ist jeder, der den Herrn achtet und ehrt und sich nach seinen Geboten richtet. Was deine Arbeit dir eingebracht hat, das wirst du auch genießen. Es ist gut, so heißt es hier in meiner Übersetzung, es ist gut um dich bestellt, wenn du Gottes Gebote achtest, also mit Gott übereinstimmst, mit Gott im Einklang bist. Ich habe jetzt diese Tage von den Hillbillies, das sind so die Ostfriesen in Amerika, die Hillbillies. Da haben sie jetzt die 10 Gebote, weil die sind so kompliziert, die verstehen, das muss vorstellen, also Ostfriesen musst du die 10 Gebote beibringen. Und so ähnlich sind diese Hillbillies, die 10 Gebote. Und dann hat man so nur mit einer Zeile immer so, nur ein Gott, also du sollst keine anderen Götter haben und so weiter. Oder du sollst nicht lügen, du sollst Mund halten. Also das liegt, also immer, und auch wenn du dieses liest, diese Gebote, du sollst, also immer von dir aus, du sollst nicht flirten. Also bei Ehebrechen haben sie dann eingesetzt, oder du sollst nicht begehren und so weiter. Ich finde das ganz toll, ich werde es übersetzen, es kommt aus dem Englischen und ich werde euch mal irgendwie zum Verteilen geben. So die 10 Gebote, immer nur 3-4 Worte, nicht mehr, keine Predigt. Und leicht so auswendig zu lernen, also besser als Luthers Katechismus. Du sollst, um dich ist gut bestellt, wenn du dich an seine Gebote hältst, mit Gott im Einklang bist. Jesaja 60, Vers 21 und folgende Verse. Sie sind wie ein Garten, den ich gepflanzt habe, sagt Gott. Mein Volk wird wachsen und stark werden. Und noch die kleinste Familie, also die kleinste Familie, wäre also nur ein Ehepaar, die kleinste Familie wird in 1000 Glieder zählen. Jesaja 60, 21. Doch die kleinste Familie, wenn Gott segnet, ist die kleinste Familie noch in 1000 Glieder. Kannst du es vorstellen? Wenn man so 50-jähriges Ehejubiläum hat, so goldene Hochzeit hat und dann die ganze Familie versammelt, ist es immer überraschend, wie viele Leute da zusammenkommen. Aber hier sagt Gott, die kleinste Familie wird 1000 Glieder zählen. Hast du den Willen zum Wachsen? Und Gottes Wille ist, und mehret euch und macht euch die Erde untertan. Sind wir bereit, uns zu multiplizieren? Sind wir bereit, uns geistlich zu multiplizieren? Sind wir bereit, uns finanziell zu multiplizieren? Das ganze Jahr liegt vor uns. Haben wir den Willen, vorwärts zu kommen, weiterzukommen, etwas aus uns zu machen? Gott will es. Willst du es? Das ist die große Frage. Will ich das? Ist das mein absoluter, ehrlicher Wunsch? Oder, nee, Herr, mir reicht's, danke. Kann ein bisschen Zungen babbeln, kann Halleluja buchstabieren, kann Jesus zusammen addieren und so weiter. Ich habe genug, Herr. Und ich habe die Psalmen, ich habe mein Liederbuch, das reicht mir. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14, ich danke Gott, ich danke Gott. Und das ist, willst du das überhaupt, was jetzt Paulus sagt? Ich danke Gott, dass er mich überall im Triumphzug Christi mitführt. Immer auf diesem Triumphwagen, immer Applaus, Applaus, Applaus. Möchtest du immer Applaus haben? Auf dem Triumphwagen mitgehen? 2. Korinther 2, 14. Ich danke Gott, dass er mich überall auf dem Triumphzug mitführt. So macht er seine Wahrheit durch mich an allen Orten bekannt. Dieser Triumphwagen, was war? Da kommt er in die Arena, wird vor wilde Tiere geworfen, Ephesus, oder Schiffbruch, oder kommt in den Tempel und plötzlich schnappen sie ihn. Glücklicherweise hat er sich eine Glatze geschoren, konnten sie an die Haare nicht rausziehen wenigstens, aber an die Ohren haben sie ihn rausgezogen. Das ist der Mann, der überall Aufregung bringt, im Triumphzug. Das ist so schön, so auf dem Wagen zu sitzen. Aber dieser Triumphzug, und hier, wovon Paulus in 2. Korinther 2, Vers 14 sagt, an allen Orten, und wie ein Wohlgeruch breitet sich das alles aus, da kommt hin, muss nur den Mund aufmachen und die Leute wirbeln schon Staub in die Luft. Das ist Triumphzug. Und weswegen? Nur weil er Jesus kennt. Nur weil er sich zu Jesus bekennt. Wir werden mitgeführt, mitgehen müssen wir. Sich einladen, sich rufen lassen müssen wir. Sich nötigen zu lassen. Aber durch dich will Gott seine Wahrheit an allen Orten bekannt machen. Was bist du für einer? Weißt du, du strahlst, obwohl du eigentlich zum Heulen, eigentlich heulen müsstest. Du strahlst. Fahr doch U-Bahn hier in Deutschland, in Berlin. Weißt du, diese dunklen, finsteren Typen. Versuch einmal mit den Augen zu flirten. So ein bisschen zu verdrehen. Und das ist kein Evangelium, sagst du. Aber weißt du, wir sollen die Leute erheitern, wir sollen zur Freude sein. Und was in uns drin ist, muss irgendwie rausleuchten. Teste, wenn du jetzt nach Hause gehst und wackel nur ein bisschen mit der Nase. Und du wirst merken, Leute sagen, sind sie krank, haben sie Schnupfen? Nee, für mich bester Gesundheit. Und schon hast du ein Zeugnis. Du musst nur provozieren. Weißt du, Paulus, und das ist Paulus auf dem Triumphzug. Paulus kam in eine Stadt rein und der erste Gedanke war, wo kann ich anhaken? Wo finde ich ein Einfallstor? Wo finde ich eine Möglichkeit aufzufallen? Christen, die nicht auffallen wollen, die werden auch nicht wahrgenommen. Du musst wahrgenommen werden. Auffallen. Auffallen. Wann bist du zum letzten Mal aufgefallen? Negativ vielleicht schon sehr oft, aber mal im Positiven. Im Positiven, so lächeln. Es ist so traurig. Weißt du, die Menschen sind so niedergeschlagen. Was haben hier in Deutschland verstehen die Leute nicht einmal einen Witz. Nur wenn sie über andere lachen können, aber über sich selbst so, oder freuen, oder über die kleinen Lappalien, kleine Dinge des Lebens sich freuen. Und wir müssen den Anfang setzen. Ich will mich freuen. Ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Also, weißt du, ich kann das nicht. Du kannst alles, du willst bloß nicht. Paulus sagt, ich will. Und was ich will, das mache ich. Das haben die meisten noch nicht gelernt. Was ich will, das wird gemacht für mich. Die anderen müssen nicht mitmachen. Ich gehe voran. Ich lebe für mich. Und ich komme jetzt zu einem Punkt nachher, worauf es mir heute Abend hingeht. Weißt du, willst du gewinnen? Willst du lachen und freuen? Oder willst du tierisch ernst dann nachher so einen Ort noch für tierischen Ernst noch dir schenken lassen? Willst du überhaupt einen Job? Da ist doch einer, der will nicht arbeiten, sondern so Hartz-IV-Empfänger. Der ist sogar, er will keine Arbeit. Willst du überhaupt? Willst du überhaupt? Weißt du, wir müssen uns fragen, will ich überhaupt? Kolosser Kapitel 1, Vers 23. Ihr müsst nur im Glauben fest und unerschütterlich bleiben und dürft euch nicht abbringen lassen von der guten Nachricht, die euch geschenkt worden ist. Fest im Glauben bleiben und sich nicht abbringen lassen. Ich lasse mich nicht entmutigen. Ich lasse mich nicht niederdrücken. Ich lasse mich nicht fertig machen. Ich lasse mich nicht in die Ecke drängen. Ich will nicht. Du musst Nein und Ja sagen können. Das will gelernt sein. Heutzutage musst du nicht nur Ja, Ja, Ja sagen. Das ist zwar bequem, aber du musst auch mal Nein sagen. Auch mal anecken unter Umständen. Und erkenne den Zweck deines Daseins. Gott gibt dir Kraft, damit du widerstehst. Damit du den guten Kampf führst. Erfülle deinen Zweck. Herrsche. Herrsche in deiner Umgebung. Du musst nicht kommen und sagen, Pastor, bete, bei uns zu Hause wird geflucht. Du musst hinstellen und deinen Schuh ausziehen, wie Khrushchev auf den Tisch schlagen und sagen, hier wird nicht geflucht. Und du wirst sehen, wie die Klappe halten. Wie die still sind. Die werden sich nicht zweimal überlegen nochmals, ob sie noch einmal das machen werden. Aber weißt du, was bei uns ist? Wir lassen alles durchgehen, wir lassen alles schleifen. Wir haben keinen Willen und wir setzen unseren Willen nicht durch. Dein Wille geschehe, So wie da drüben, da brauchst du nicht beten. Du brauchst für den Himmel nicht beten. Gott braucht keine Verstärkung. Gott braucht keine Unterstützung. Gott braucht keine Fürbitte. Bete, dass hier unten was geschieht. Jesus sagt, beweint euch und eure Kinder, nicht mich. Bete, dass hier unten mein Wille geschieht. Versteh den Zweck deines Lebens. Die größte Tragödie im Leben eines Menschen ist nicht der Tod. Die größte Tragödie ist Sinnlosigkeit. Nicht zu wissen, wozu bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Was soll ich? Nicht der Tod ist die schlimmste Tragödie. Weißt du, nicht zu wissen, warum lebe ich denn? Wozu lebe ich denn? Gib deinem Leben einen Zweck. Und frag dich hier im Herzen, wozu hat Gott mich gewollt? Wozu hat er mich geschaffen? Gott will dich gebrauchen zum Triumph. Und Triumph zuerst mit dem, du musst auftrümpfen. Du musst einen Trumpf ausspielen. Du hast etwas. Christus in uns. Rein. Und warte auf den Moment, diesen richtigen Moment, und dann hast du alles mit einem Zug, mit einem Schlag. Gott will das Beste aus deinem Leben machen. Gott will dich zum Lobpreis seines Namens machen. Gott will, dass Leute sich freuen, dass Leute das Leben genießen, dass sie zu Hause erzählen, hör mal, in der U-Bahn habe ich einen gesehen. Der hat mich angelacht. Früher waren unsere 5 Markstücke, Silberstücke. Und weißt du, und ich sah einen Mann auf mich im Park spazieren, und plötzlich spricht Gott zu mir, weißt du, mach einem Menschen 5 Sekunden Freude, hat Gott zu mir gesagt. Mach nur 5 Sekunden Freude, erfreue ein Menschenherz und so weiter. Und ich bete, Herr, gebrauche mich, und Gott sagt plötzlich, erfreue ein Menschenherz. Und da kommt so ein Penner oder was weiß ich, so also niedergeschlagen. Und ich kannte den Park, weil ich meinen Hund da oft ausführte. Ich bin um die Ecke gegangen und ich wusste, den Weg muss der Kerl gehen, da kommt kein zweiter mehr. Und dann habe ich 5 Markstück auf den Boden hingelegt und bin weitergegangen und habe mich in einem Gebüsch versteckt und geguckt, was jetzt passiert. Und jetzt kommt der Mann, immer so, weißt du, der guckt immer nur nach unten, so wie die Hühner. Die suchen immer da ihre Regenwürmer. Und guckt plötzlich, weißt du, der steht vor diesem Silberstück, guckt links und hebt auf und lächelt. Ich habe mitgelacht. Ich habe mit ihm nicht kein Zeugnis gegeben. Ich habe nicht gesagt, gerade du brauchst Jesus. So fromm bin ich nicht. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe einem Menschen Freude bereitet. Freude bereitet. Wenigstens 5 Sekunden. Der hat sich gefreut. Ich sage euch, er hat eine ganz andere Haltung eingenommen. Der ist aufrecht weitergegangen. Er hat das Ding in der Hand gehalten, ist aufrecht weitergegangen. Wir sollen Menschen zur Aufrichtigkeit bringen. Das ist unser Auftrag. Dass sie aufrecht gehen. Dass sie nicht nur das unten sehen, das Materielle. Gut, mit Materiellen, mit Speck fängt man Mäuse. Wir müssen schon das Untere, das Materielle mal sehen. Aber das ist nicht alles. Ein gutes Wort. Ein gutes Wort bringt mehr wie 1000 Mark. Ein Wort der Ermutigung. Und weißt du, wenn du geistgeleitet bist, du hast eine Sendung, du hast eine Kerze in der Hand. Du hast Licht in der Hand. Wenn der Heilige Geist dir zeigt, guck mal hier, sag dem, Kopf hoch. Verliere nicht den Mut, gib dich nicht auf. Das ist nicht kein frommes Bibelwort, das steht auch nicht in der Bibel, Matthäus sowieso. Nein, gib dich nicht auf. Und dann gehst du weiter. Was hat er jetzt gesagt? Gib dich nicht auf. Schon ein Satz kann eine Revolution auslösen, kann ein Menschenleben retten. Gib dich nicht auf. Weißt du, wir denken immer, wir müssen mit frommen Bibelsprüchen hausieren gehen. Die Zeit ist vorbei. Leute lesen die Bibel nicht, die wissen nicht, ob sie in der Bibel steht oder nicht steht. Das ist gar nicht wichtig. Mein Schwager, aus Potsdam, der ist in Potsdam geboren, ein überzeugter Atheist, will mit Gott eigentlich nichts groß drauf. Aber, da ist er bei uns zu Hause, da sieht er einen Spruch. Ist ja Vertreter, und Vertreter brauchen ständig neue Sprüche. So, wenn die da irgendwo hingehen, immer was sie motiviert und so. Mensch, sagt er, das ist gut. Und nimmt schon sein Notizbuch raus und schreibt schon diesen Spruch auf. Und sagt, weißt du, wo das steht? Oder wo ich das her? Dann fragt er, wo kommt das her? Sag ich, aus der Bibel. Ach, sagt er. Leute wollen, du musst denen gar nicht sagen, dass es aus der Bibel kommt. Weißt du, Gott bestätigt sein Wort. Und wenn Gottes Wort wirkt, dann werden die Fragen suchend und hungrig. Wo steht das? Was ist das? Etwas Neues bahnt sich an, hört ihr? Versteht ihr, wo der Zug, in welche Richtung der losfährt, was Gott will? Die Menschen sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Du bist gesalbt zum Leben, gesalbt zum Sieg, gesalbt. Und wir haben eine ganz tolle Segnungszeit gehabt hier am Neujahrstag. Und jetzt fang an, für Gott zu arbeiten, für Gott zu dienen. Und zwar, du bist bestimmt von Gott schon von Ewigkeit her, seinen Willen zu tun. Das ist der Zweck deines Daseins. Auch wenn du bis heute noch nicht vielleicht herausgefunden hast, wozu du da bist. Jeremia Kapitel 1, müsst nicht lesen, aber von Vers 4 bis 19. Ich nehme nur ein paar Gedanken raus. Und da sagt Gott zum Jeremia, als der so mit Gott hadert und nicht weiß, was da los ist in seinem Leben. Dann sagt Gott, schon ehe ich dich ins Leben rief, Jeremia 1, schon ehe ich dich ins Leben rief, hatte ich einen Plan mit dir. Schon ehe ich dich ins Leben rief, hatte ich einen Plan mit dir. Mit jedem von uns. Da bist du noch gar nicht geboren, warst noch gar nicht da, hat Gott noch schon einen Plan mit dir gehabt. Als du noch nicht geboren warst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Meine Mutter war nicht gläubig. Meine Familie waren keine Christen. Spielt doch gar keine Rolle. Gott hat dich gesehen, als noch keiner von uns Christ war. Gott hat uns erwählt, als noch keiner an Gott glaubt, als wir noch Germanen waren. Oder tiefste Heiden oder was sonst noch alles gewesen sein mag. Als du noch nicht geboren warst, hatte ich bereits meine Hand auf dich gelegt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Gott hat Jeremia schon vor der Geburt bestimmt gehabt. Und er hat dich und mich vor der Geburt bestimmt, dass du heute Abend hier sitzt und hörst, fang mit deinem Leben was an. Verspiel dein Leben nicht, verträum dein Leben nicht, verschleudere dein Leben nicht, fang an mit deinem Leben was. Vers 17 in Jeremia 1. Du aber fasse Mut. Und genau das ist, was ich dir sagen will heute Abend. Du aber fasse Mut, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Es ist so wichtig, dass du den Auftrag von Gott hast. Nicht vom Grips, sondern vom Herzen. Lass das Herz sprechen. Und weißt du, wenn du einen Menschen siehst, die Not, spricht das Herz. Und wenn du für jemanden betest, spricht das Herz. David Wilkerson, der hat das Buch Kreuz und die Messerhelden geschrieben und einen tollen Film und eine riesige Bewegung ausgelöst. Er liest in der Zeitung, da sind ein paar Drogensüchtige, die werden verurteilt in Amerika. Liest er und sieht das Foto und sagt, mein Gott, er betet. Diese Menschen wohnen aber 600 Kilometer weg. Von New York, da wo das stattfinden soll. Wohnen 600 Kilometer weg. Und wenn du die Zeitung zum Bet, als Gebetsstoff nimmst, du wirst plötzlich finden, für was du beten sollst. Und er betet und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss den Menschen, die armen Kerle, die kennen Jesus nicht. Die brauchen Jesus, ein Landprediger, Bauer, eigentlich so. Und fährt nach New York hin und er will dort im Gerichtssaal bei dieser Verurteilung dabei sein. Er will denen noch was von Jesus sagen. Du siehst, wie Gott benutzt, wenn Gott jemand eine Last gibt, gibt auch die Mittel, gibt dir die Wege, gibt dir die Freudigkeit, gibt alles, was sie brauchen, um den Willen Gottes zu tun. Und der Landprediger, dort im Land, auf dem Dorf, ist er nicht angekommen und er war auch kein Stadtprediger. Geht hin, der wird aus dem Saal rausgeschmissen oder kommt gar nicht dorthin und die meisten haben schon den Film gesehen oder auch das Buch gelesen, das Kreuz und die Messerhelden. Und dann kommen Journalisten, Pastor, was ist? Und dann zeigt er seine Bibel und dann kommen die gerade raus. Und das ist das Bild, das Foto, das durch die Presse geht. Und das war der Einstieg, dass er dann Nicky Cruz und die ganze Banden dort für Gott erreichen konnte. Weißt du, so benutzt Gott, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen. Aber zuerst mal die Zeitung. Ich spüre, ist ganz was Blödes, was ich heute Abend spüre. Fang an, wenn du deine Andacht machst, die Tageszeitung von deinem Ort, von deinem Stadtteil, so deine Lokalzeitung da, Nordberliner, oder was es auch immer ist, zu lesen und lass dich von Gott zeigen, wo was los ist, auf dem Markt vielleicht, oder was es auch immer sein mag, und Gott wird dich schon dahin bringen. Du findest deine Berufung nicht und suchst ständig nach der Berufung und denkst, weißt du, Prediger werden. Gott will dich schon Prediger machen, auf seine Art, nach seiner Methode, mit seinen Mitteln. Der will was Besseres machen, als was die anderen sind. Okay, fasse Mut, tritt hin vor sie und verkündige, was ich dir auftrage. Und dann heißt es weiter, Vers 17, Jeremia 1, erschrick nicht vor ihnen. Jetzt halte ich fest, erschrick dich nicht vor ihnen. Also dein Inneres, erschrick dich nicht. Sonst sorge ich dafür, dass du wirklich vor ihnen erschrecken musst. Sonst sorge ich, dass du vor ihnen wirklich erschrecken musst. Also, alle werden gegen dich sein, Jeremia. Das hat Gott gesagt, wenn ich so die 17 Verse lese. Alle werden gegen dich sein, aber erschreck nicht vor ihnen. Keine Angst. Eigentlich, wenn du die Welt siehst, die Herausforderung siehst, müsstest du zittern und müsstest Angst haben. Aber Gott sagt, erschreck nicht vor ihnen. Ich gebe dir heute die Kraft zum Widerstehen. Ich mache dich zu einer eisernen Säule, zu einer befestigten Stadt, zu einer stahlharten Mauer und du wirst dastehen. und sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir und ich werde dich schützen. Wenn du hinstehst für Gott, egal wo es ist, und wenn du ein Problem hast und sagst, also ich werde nicht lügen, ich werde nicht betrügen, ich werde das nicht machen, ich stehe, Gott wird für mein Recht sorgen und das Recht wird kommen, weil Gott für das Recht sorgt. Und die anderen werden alle blamiert und alle werden runterkommen, auf die Knie gehen und werden dir sagen, du hast doch Recht gehabt. Wir kämpfen nicht so in der Luft, sondern wir kämpfen effektiv und wir kämpfen mit der Hilfe Gottes. Für uns kämpft das Ausland mit. Darf ich das nochmal so sagen? Der Himmel, das ist der Ausland. Der Himmel kämpft für dich. Wir haben da in Richter Kapitel 5, Vers 20, da heißt es, die Sterne von der Deborah, die Sterne kämpfen gegen Sisera. Plötzlich spielen die Sterne verrückt. Die haben die Orientierung verloren. Oder dann hagelt es vom Himmel. Sogar Eis und Steine und Feuer und was es auch immer ist. Der Himmel kämpft für dich. Du musst nicht kämpfen. Du musst dich nur bereit halten. Du musst nur hingehen. Gott kämpft für dich. Unser Kampf wird oben entschieden bei Gott. Der Himmel, überirdische Mächte, Gottes Kräfte, Gottes Geist kämpft für uns. Und Gott bringt plötzlich Verwirrung in die Herzen der Menschen, die ohne Gott sind. Noch ein paar Gedanken. Jesaja 35, Vers 3. Mach die erschlaffenden Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruf den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott. Er selbst kommt und streitet für euch. Hinter dir steht Gott. Hab keine Angst. Hab Courage. Zivilcourage. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir Zivilcourage haben. Dass wenn wir etwas Negatives sehen, was uns hochkommt, und immer wenn es etwas hochkommt, dann ist der Heilige Geist, das schlägt dir auf den Magen, das kommt so hoch. Das ist eine Reaktion des Inneren, des Herzens. Da ist, wo Gott was sagen will. Dann soll es nicht schweigen, sondern soll es seinen Mund aufmachen, wenn es hochkommt. Also soll es auf das achten, was da hochkommt. So, Mensch, das ist so eine Ungerechtigkeit, so ein Frevel, so was Verrücktes, so verkehrte Welt. Es kommt so richtig hoch zum Kotzen. Und da solltest du handeln. Da solltest du sehen, nein, so nicht, meine Freunde. Und dann solltest du hinstellen im Namen Gottes und dann wird der Herr für dich streiten. Und dann wird die Sache vertreten. Hinter uns steht der Himmel. Die wahren Siege werden aus dem Himmel entschieden. Der Herr will für dich streiten. Wir müssen nur aufbrechen. Gott gibt uns offene Türen. Wir müssen nur hindurchgehen. Gott öffnet die Türen. Gott arbeitet immer noch und wirkt immer noch durch die Seinen und durch seinen Heiligen Geist. Du musst nur mit Gott im Einklang sein. Siehe, ich will Neues schaffen. Gott will was Neues schaffen. Aber willst du es? Auch das Neue? Oder willst du bei deinem Alten weiterbleiben? Am gleichen Platz in Urlaub gehen, gleiches Bett, gleiches Hotel, gleiche Mahlzeiten wieder wie früher und am gleichen Strand wieder baden. Willst du immer das Gleiche? Gott sagt was Neues. Überraschungen. Erkenne, was Gott vorhat. Erkenne und wolle, was Gott will. Es ist wichtig, dass du mit Gott Schritt hältst. Du musst dorthin gehen, wo Gott schon gewesen ist. Das war die Botschaft auch Neujahr. Dort sein, wo Gott schon gewesen ist, was Gott schon für dich vorgearbeitet hat. Weißt du, was wir machen? Gott hat alle Arbeit schon getan. Wir müssen es nur weiter befördern und bewerten. Sehr gut. Das ist, was wir wollen. Das ist, was ich will. Herr, genau das ist es. Gott hat schon alles getan. Gott hat prophezeit, ich muss nur gehen. Ich muss nur umsetzen. Gott will immer unser Bestes. Und immer eine Verbesserung. Ich darf dir eines sagen, wenn es nicht eine Verbesserung ist, war es nicht von Gott. Ob es glaubst oder nicht. Ich trete den Beweis an. Also wenn es etwas Göttliches sein sollte, muss es immer eine Verbesserung sein. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Also es muss besser sein als das, was vorher war. Gott führt dich aus Sklaverei in die Freiheit. Das ist besser, oder nicht? Gott führt aus der Gefangenschaft in Freiheit, aus der Wüste ins gelobte Land. Das ist, wie Gott damals Israel geführt hat, aus Angst in Frieden Gottes. Keine Angst. Weißt du, Gott führt uns in Sicherheit und Geborgenheit. Aus Krankheit muss Gesundheit werden. Wenn du nach dem Glauben an Gott kränker wirst wie vorher, dann vergiss diesen Glauben, das ist Lüge, das ist eine satanische Religion. Wenn die Religion dich kränker macht, wie du als vorher. Das ist vom Teufel, also ich glaube das nicht. Sondern wenn wir mit Gott gehen, mit Gott leben, muss es immer besser werden. und oder wir müssen so viel Kraft haben, dass wir das alles tragen können. Oh, Lappalie, das verkrafte ich auch schon. Weißt du, innere Kraft und innere Stärke, es muss besser werden. Mit ihm vermag ich alles, mit Gott kann ich über die Mauern springen. Aus Blindheit muss Licht werden. Aus Zweifeln muss Glauben werden, aus Schwachheit muss Kraft werden, aus Verzagtheit Kühnheit. Immer ein etwas Positives, etwas Bestverbesserung. Gott verbessert. Ihr gedachtet böse, aber Gott machte das Beste draus. Josefs Geschichte. Immer sehr gut die Note geben. Immer sehr gut. Es muss immer besser sein. Und der Teufel weiß es auch. Der Teufel weiß es, dass das Gottes Plan ist. Er sagt, lass die Steine zu Brot werden. Steine kann kein Mensch fressen, auch nicht Jesus. Lass sie zu Brot werden. Mach was Gutes. Oder ihr werdet sein wie Gott. Diese Versuchung. Also der Teufel weiß ganz genau, ihr werdet was Besseres werden, wenn. Oder die Engel werden dich tragen, wenn du springst. Also der Teufel weiß es, das ist Gottes Wille. Gott will immer das Beste für uns, nicht das Schlechteste. Und ich muss Gott vertrauen. Darum lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Jeder, der an einem Wettlauf teilnehmen will, nimmt harte Einschränkungen auf sich. Also, du willst gewinnen, bist du bereit, dich einzuschränken? Bist du bereit, dich auf das Ziel zu konzentrieren, alles abzulegen als Läufer? Er tut das für einen Siegeskranz, sagt Paulus, der verwelkt. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der niemals verwelkt. Darum laufe wie einer, der ein Ziel hat. Darum kämpfe wie einer, der nicht in die Luft schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen, jetzt kommt's, willst du gewinnen? Ich treffe mit meinen Schlägen meinen eigenen Körper, so dass ich ihn ganz in die Gewalt bringe. Und jetzt komme ich zum Thema, willst du siegen? Sich selbst zu besiegen, ist der größte Sieg. Nicht über Städte herrschen, nicht jemand tyrannisieren. Wir haben so viele Tyrannen. Ich selbst schlage meinen Körper mit Fäusten, mit Gewalt. Luther übersetzt noch etwas härter. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper. Hast du den Willen, dich selbst zu zähmen? Dich selbst zu beherrschen? Manche können nicht einmal Kaffee aufhören, für 3 Tage zu trinken. Oder Zigaretten abzulegen oder und sowas. Weißt du, ich hab das Rauchen zum Beispiel abgelegt ohne Gebet. Ich habe gedacht, der Pastor wird mir die Hände auflegen und mir den Teufel austreiben, den Raucherteufel austreiben. Von wegen. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Pastor, ich war damals noch ein Bruder. Herr Matudes, glauben Sie, dass Jesus in Ihnen wohnt? Ich sagte, ja. Jetzt wird er gefragt, sind Sie getauft? Habe ich gesagt, ja. Glauben Sie, dass Jesus in dir, in Ihnen wohnt? Habe ich gesagt, ja. So, sagt er. In 5 Minuten, ich war fertig mit der Seelsorge, mit der Befreiung. Weißt du, manche Leute denken, ich brauche 100 Jahre Befreiungsdienst. Und da müssen die Superstars kommen und einen befreien und einen lösen und weiß was ich. Das ist alles Quatsch. Hier passiert die Befreiung. Hier. So, und jetzt sagt er, glaubst du, dass Jesus in dir ist? Ich sage, ja. Sagt er, so, mein Herr, Sie rauchen, wie viele Zigaretten rauchen Sie? Ich bin damals bis auf 40 Zigaretten hingekommen am Tag. So, und wie viel rauchen Sie? 40? Er sagt, so, Sie rauchen das Doppelte jetzt. Ich sage, das gibt's doch nicht. Die Geschwister in der Gemeinde haben mich extra zur Seelsorge geschickt, zur Befreiung, damit ich mit dem Rauchen aufhöre. Und dann sagt der Pastor selber, Sie rauchen das Doppelte. Da habe ich gesagt, wie bitte? Ja, Sie haben es richtig verstanden. Sie rauchen das Doppelte. Und dann sagt er, hören Sie, Jesus ist in Ihnen. Glauben Sie das? Ich habe gesagt, ja. Eine Zigarette für dich und eine für Jesus. Gott segne Sie, auf Wiedersehen. Der hat mit mir nicht einmal gebetet. Der hat mit mir nicht einmal gebetet. Er hat gesagt, so eine Unverschämtheit. Ich dachte, der wird den Teufel mir rausziehen aus der Nase oder aus den Ohren oder aus dem Maul oder sonst wo. Nix. Ich gehe nach Hause, ich sehe heute noch die Stelle, habe ich meine Zigarette verqualmt. Es war Sommer noch. Oh, der hat mir so gut getan. Ja, so einfach war. Meine Zigarette, die habe ich, die erste, das war meine Zigarette. Und jetzt kam die Jesus-Zigarette. Die habe ich angezündet. Und dann, das war eine Säule, eine Laterne. Jesus-Zigarette. Und dann habe ich, wie sieht Jesus aus mit dem Grimmstängel? Ausgelöscht, eingesteckt. Bin weitergelaufen, aber jetzt war die Sucht da. Wie sieht die, und wieder angezündet. Ich habe 3 oder 4 Mal angezündet und ausgelöscht wieder diese Zigarette, weil ich das nicht, ich konnte die Jesus-Zigarette, die habe ich bis heute noch nicht fertig geraucht. Ich war von dem Moment frei, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie Jesus da steht. Also meine habe ich geraucht, aber die Jesus-Zigarette nicht. Und das war die Lösung, was der Prediger so als Faustregel mitgegeben hat. Der Sieg passiert hier drin. Die Entscheidung fällt hier drin. Auch das ganze Abgewöhnen. Weißt du, du kannst Pflasterchen kleben, du kannst Pillen schlucken, du kannst Bonbons lutschen, du kannst alles machen. Funktioniert nicht. Im Kopf passiert alles. Das gleiche gilt auch mit Alkohol, das gilt mit allen möglichen Süchten. Das passiert im Willen. Willst du oder willst du nicht? Und ich war in der Drogenarbeit, viele Jahre Drogenarbeit gehabt. Und wenn die Leute kamen, Herr Matthäus, bringen Sie mich ein bisschen runter, dass ich etwas weniger Stoff brauche, das kostet so viel Geld. Ich habe gesagt, danke, gehen Sie nochmals in die Straße, kaufen Sie sich, pumpen Sie sich noch voll. Erst wenn Sie auf alle 4 kommen, und dann kamen die Leute und dann sagten sie mir, Herr Matthäus, machen Sie mit uns, was Sie wollen. Schlagen Sie mich tot, ich will frei werden. Ich habe gesagt, gut, jetzt sind wir reif. Ich will frei werden, koste, was es wollen. Und ich habe gesagt, mein Herr, oder meine Dame, wir machen Cold Turkey, kalte Dusche heißt das. Also da gibt's keine Medizin, keine Tabletten, kein Ersatzstoff, nichts. Entweder bist du frei oder krepierst. Bist du bereit zum Krepieren? Schließen Sie mich ein, und ich musste schriftlich, ich habe das alles schriftlich gemacht, ich habe Prozesse gehabt, ich weiß, wovon ich rede. So, und dann muss ich schriftlich, ich erlaube alles mit mir zu machen, damit ich ja frei werde. Und dass sie eingeschlossen wurde, dann habe ich in das Zimmer eingeschlossen, und wo keine Fenster hatte und wo man nicht raussteigen konnte. Alle Uhu weg, alles was fressbar, schluckbar, klebbar und alles was irgendwie war, alles weg. Und jetzt blieb sie 3 Tage. Ich habe immer reingekommen, so gebetet, Psalmen vorgelesen und so weiter. Das ging dann. Ich habe gesagt, kein Problem, du hast nicht unterschrieben. Und du willst frei werden. Es kostet was. Nach 3 Tagen kamen die raus. Du und diese Leute sind nie mehr süchtig geworden, oder kaum noch. Also ich habe in einem Jahr, halben Jahr, 80 Rauschgiftsüchtige von Rauschgift weggekriegt. Und die waren schwer. Die waren auf der Rauschgiftstraße in Kabul, in Afghanistan, und die kamen rüber und so weiter. Und die waren wirklich ganz tief drin. Aber weißt du, wo kein Wille ist, ist auch kein Sieg. Und kein Triumph. Und kein Überwinden. Der Wille muss da sein. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Ich will's. Steh mir bei. Viele Menschen, sie glauben im falschen Evangelium, und ich möchte nicht, dass du im falschen Evangelium glaubst. In Johannes Evangelium 5 ist eine interessante Geschichte. Der größte Sieg ist, sich selbst zu besiegen. Der Starke muss gebunden sein, der Starke in mir. Und dann kann ich rausgehen. Wenn der Starke, mein Ego, mein Selbst, mein altes Ich, der sitzt da drin. Der Teufel in dir und der Teufel in mir. Das ist die Wahrheit. Und das ist, was uns frei macht. Der Teufel, der Böse, der Widersacher Gottes, der sagt, nein, Herr, mich nicht. Und dann siehst du, wenn die Leute, wenn Befreiungsdienst machst, wie die sich verkrampfen. Warum? Sonst sind sie alles brave, nette, liebe Leutchen. Aber der Teufel in ihnen, der verkrampft sich, der verzerrt sich. Nein! Weißt du, von wegen da. Das liegt in mir. Ich will singen und ich will nicht singen. Ich will beten, ich will nicht beten. Das liegt an mir. Und du sollst den Teufel zertreten, der in dir hockt. Das ist der Partisan, der noch übrig geblieben ist. Der auch seine Knie beugen muss und bekennen muss, Jesus ist Herr. Der Rebell. Johannes 5, Vers 6. Da kommt Jesus zu dem Kerl dort am Teich Bethesda. Der liegt schon Jahre krank. Als Jesus ihn dort liegen sah, er wusste, wie lange er schon dort gelegen hat, an seiner Krankheit gelitten hat. Dann fragt er doch ihn, willst du gesund werden? Johannes 5, Vers 6. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Willst du Herr über deine Gesundheit werden? Und hör mal, was der Kerl erzählt. Ich habe keinen Menschen. Und wenn ein Engel niederkommt und das Wasser bewegt, da ist keiner da, der mich reinträgt. Ich habe keinen Menschen, der mich reinträgt. Und der Herr sagt, willst du, wie sieht es mit dir aus, Freund? Willst du die Krankheit besiegen? Willst du sie unter die Füße haben? Jesus fragt, hast du den Willen, gesund zu werden? Bist du überhaupt an der Gesundheit interessiert? Möchtest du wirklich komplett heil werden? Willst du das? Viele haben den Willen zum Gewinnen verloren. Und da sind manchmal Prediger auch selber schuld. Die haben die Leute dazu erzogen. Komm nach vorne, wir beten mit dir. Und die verlassen sich immer auf das Gebet des anderen und selber beten nicht, machen den Mund nicht auf zum Beten. Viele haben die Lust am Kämpfen verloren. Geschwister, betet, wir haben hier einen Kasten und wir geben es dem Herrn ab. Weißt du, das hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Du gibst dem Herrn ab und nimmst nicht nach Hause. Weißt du, das ist nur ein Hilfsmittel für dich. Das ist nur ein Hilfsmittel für dich. Nur, dass du etwas Plastisches in der Hand hast, das könntest genauso in den Komposthaufen schmeißen und ist auch Gott abgegeben. Du musst es nicht hierher bringen, das ist nur ein plastisches Zeichen. Nur, dass du was im Haus Gottes, ich habe es dem Herrn abgegeben, damit es dir ein Hilfsmittel ist. Mehr nicht und überhaupt nicht. Der Kasten hilft niemand und wird auch niemand helfen. Aber du gibst es dem Herrn ab und du sagst, ich möchte das. Ich habe es Gott abgegeben, ich nehme es nicht nach Hause. Herr in mir, siege du jetzt. Herr in mir. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich möchte nicht als Verführer einmal vor Gott treten und von Gott als Verführer einmal betitelt werden. Oder Millionen haben falsches Evangelium geglaubt und sind Irrlehren, primitiven Irrlehren gefolgt und nachgelaufen. Sie haben Jesus nicht verstanden. Sie haben gedacht, das macht immer der Herr macht das. Der Herr in dir, der Teufel in dir, der Geist in dir, der Jesus in dir und sonst nichts. Solange du dir selber nicht hilfst, wird dir kein Gott und kein Teufel helfen. Niemand. Wir können ermutigen, wir können gut zureden, aber du musst den Teufel rausschmeißen. Du musst ihn am Schopf packen und Fenster raus und raus mit dir. Vielleicht musst du das machen, mal dass du da diesen Kaktus rausschmeißt, diesen stacheligen. Nein, Kaktus, Gott segne Kaktus, Gott mag Kaktus. Sonst hätte er nicht so viel davon gemacht. Weißt du, wir sind zu viel abgespeist worden, wir haben verlernt zu essen, selber zu essen, weil wir immer abgefüttert worden sind. Wir wurden immer beherrscht, anstatt dass wir zu herrschen. Wir wurden immer getragen, anstatt dass wir selber laufen. Andere haben für dich die Entscheidung immer abgenommen. Pastor, was soll ich tun? Soll ich links, soll ich rechts? Dir kann kein Pastor, kein Gott und kein Teufel sagen, ob du links oder rechts hast. Das hast du hier und das hast du hier. Und du entscheidest. Ich schlage mich, mein Körper. Ich zähme mich. Ich bringe es unter Kontrolle. Du herrsche aber darüber. Das ist Gottes Gebot, Schöpfungsgebot. Gilt bis immer, solange die Erde besteht. Viele Menschen sind nur verwaltet worden, nur kommandiert worden, nur beurteilt und nur bewertet worden und sind auch entwertet worden. Sind nichts geworden. Weil sie ständig, was denken die von mir? Für dich ist ausschlaggebend, was denkst du über dich? Wenn du denkst, ich bin Waschlappen, dann bist du Waschlappen. Und wenn du sagst, ich bin ein Held, dann bist du. Du bist das, was du sagst. Und wenn du sagst, ich bin gesund, dann bist du gesund. Die Bibel sagt, Tod und Leben liegt hier auf der Zunge. Tod und Leben liegt auf der Zunge. Was du sagst, du musst nur sagen, ich bin krank. Und dann musst du nur 3 Wochen warten und liegst im Liegestuhl. Du musst nur sagen, ich bin krank. Der Schwache spreche, ich bin stark, sagt die Bibel. Der Arme spreche, ich bin reich. Der Kleine sage, was weiß ich, dass ich groß bin. Es liegt an dir. Es wurde so viel weißt du, gib mir ein Wort vom Herrn, eine Weissagung oder Wahrsagung oder ein Horoskop oder irgendeine Deutung. Nein, du weißt ganz genau, wenn jemand eine Prophetie bringt oder was es bringt, ist nur eine Bestätigung. Nicht mehr und nicht weniger. Niemand darf und kann dich kommandieren und sagen, jetzt wirst du nächstes Jahr im Februar heiraten. Das ist ja fantastisch. Wenn jemand zu dir kommt und sagt so und so, du wirst im Februar heiraten, vergiss das. Das ist zwar vom Teufel. Denn wen du heiratest und wann du heiratest, das entscheidest du hier. Und nicht durch eine Prophetie. Ich kenne Ehen durch so Pfingstler und Charismatiker, die sind versaut worden. Da haben Leute geheiratet, nur weil der Herr gesagt hat. Der Teufel hat gesprochen, nicht der Herr. Der Herr hat dir freien Willen gegeben. Der Herr hat uns freien Willen gegeben. Wir können Ja und wir können Nein sagen. Und beides ist richtig. Es ist ein bisschen hart, was ich jetzt sage, aber ich will hier das neue Jahr total anders einstimmen. Viele haben das Laufen verlernt, weil sie immer getragen, bedient worden sind. Alles wurde vorgekaut. Die müssen nur noch schlucken. Sogar ihr Schlund ist kaputt, weil immer alles vorgebetet wurde, vorgesagt worden sind. Und sie haben immer wählen, immer den einfachen Weg. Der Lahme wartet immer auf einen Engel. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und ich bin auferstanden zu einem neuen Leben. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Von wegen, ich bin noch ein schlechter Mensch, ich bin ein Sünder. Ich bin einer, der die Gnade gefunden hat. Ich bin getauft worden und bin zum neuen Leben auferstanden. Und ich lebe dieses neue Leben. Halleluja. Weißt du, und ich lasse mich nicht irritieren. Und der Teufel erzählt einem, nein, nein, das bist du nicht. Das ist dieser, der Rest noch in mir. Der alte Mensch, dieses alte Ego. Dieser alte Geist noch, der Sauerteig vom alten Wesen noch. Der sagt, nein, das kannst nicht. Guck mal, du lügst ja noch. Du übertreibst ja noch. Oder du spinnst noch. Was hat alles einem zuvor geaukelt? Vergiss es. Was sagt Jesus? Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und zum Reich Gottes gehört alles, auch der Teufel. Und halt dich fest, auch der Teufel gehört zum Reich Gottes. Jemand hat einmal gesagt, ein guter Prediger hat einmal gesagt, weißt du, der Teufel ist unser Trainingspartner, dass uns das Kämpfen nicht vergeht. Der ist derjenige, ja, weißt du, wie beim Gericht, der Staatsanwalt. Der sagt, hör mal, der klagt uns immer an. Und dann kommt, und dann ist Jesus, der uns gerecht spricht. Und zu einem anständigen Gericht gehört Staatsanwalt auch dazu. Ein Gericht ohne Staatsanwalt, ohne Anklage, das willst du, da kannst gar nicht selig gesprochen werden. Gehört dazu. Das ist unser Staatsanwalt. Aber das ist nicht mein Thema. Immer auf den Engel warten. Paulus sagt, das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Also dieses Innere. Willst du gesund werden? Das ist die Frage. Willst du? Denn ich habe keinen Menschen, niemand kümmert sich um mich, niemand bringt mich ins Wasser, während das Wasser sich bewegt und so weiter. So viele Menschen verstehen nicht, dass sie kämpfen sollen, dass sie siegen sollen. Ich habe mich bekehrt. Ich habe lange Zeit, ich habe einen Ostblock, allein hier in einem einzigen Jahr 400 Tonnen Hilfsgüter in den Osten transportiert und so weiter. Ich habe so viele Hilfsgüter transportiert und dann bin ich einmal in Russland, das Land ist dort gut, und dann laufe ich so mit Geschwistern, es war Frühlings, Ende des Frühlings, irgendwo so im Mai, da gehe ich und sage, guck mal, so ein schöner Boden, ich wäre so froh, wenn ich hier einen Garten hätte. Der Boden ist so gut. Und wir haben humanitäre Hilfe gebracht. Und dann sah ich die Nichtchristen, die pflanzen da Kohl an, die pflanzen das an, Kartoffeln an. Und dann habe ich gesagt, und Christen, was macht ihr? Ach, sagt er. Und jetzt kommt das Problem. Und so habe ich alle Hilfsgüterei abgestellt. Ach, weißt du, wir kriegen so viel Hilfe aus dem Westen. Und während ich noch dort bin bei diesem Bruder, bei diesem Pastor, klingelt das Telefon. Ich habe einen Sattelschlepper nach Russland transportiert, da bei der Nähe von Moskau. Und da kriegt er einen Anruf, aus der Schweiz kommt noch ein Transport, der jetzt gerade ist unterwegs und wird erwartet. Und so weiter. Und dann sagen die Leute dort, ja, weißt du, wir kriegen so viel Hilfe, wir kriegen Konserven und Eingemachtes und alles und so weiter. Wir wären doch schön dumm, wenn wir da anpflanzen würden. Bei den Christen verwahrlost der Garten und die Nichtchristen, die bauen an. Und dann habe ich gesagt, wenn ich helfe und wenn ich den Menschen nur ein bisschen helfen kann, und ich werde ein bisschen helfen, aber Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Keine Hilfe mehr. Die kriegen Krücken, damit sie auf den Krücken laufen können. Die kriegen Saatgut, und damit sie was in die Erde stecken können, damit was ernten können und so weiter. Weißt du, jemand hat einmal gesagt, es ist Dummheit, Leuten Fisch zu geben. Man sollte den Leuten Angelhaken geben und zeigen, wie man Fische fängt. Hat man mehr erreicht, als wenn man den Leuten mit Fisch abgefüttert hätte. Oder sonst irgendwie. Man muss den Leuten zeigen, und was habe ich dann gemacht? St. Petersburg, habe ich eine Schreinerei aufgemacht, habe ich alte Werkzeuge zusammengesammelt und in der Gegend von St. Petersburg oder in St. Petersburg selber. Dann habe ich eine Schreinerei aufgemacht, habe ich den Leuten sogar jemand aus der Gemeinde aus Süddeutschland mitgenommen, einen Schreinermeister, der ihnen zeigt, wie baut man Polstermöbel. Und sonntags haben sie Gottesdienst gehabt im Gemeindesaal und dann haben sie umgebaut und dann haben sie Schreinerei die Woche über gehabt. Eine andere Gemeinde, ich habe eine Lederjacke gehabt, dann kommt eine Schwester, sagt, oh, so eine tolle Lederjacke, ich möchte es auch nachnehmen. Aber weißt du, dann sagt, wir haben kein Leder und so weiter. Dann habe ich eine Quelle geschrieben und noch ein paar andere Geschäfte, ob ich Schnittmuster kriegen könnte und Leder, bisschen und ein paar Nähmaschinen, das haben wir hingebracht, und die produzieren Lederjacken und so weiter. Oder alte Computer oder alte Nähmaschinen. Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist, was Gott uns geben möchte durch den Heiligen Geist. Hilfe zur Selbsthilfe. Er gibt dir einen Impuls und jetzt musst du weitersuchen. Was sagt der Geist Gottes? Und jetzt musst du anfangen zu jagen, zu suchen und zu forschen. Genau das ist, was wir wollen. Hilfe zur Selbsthilfe. Und der Herr ist in uns. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Und wir haben ein Problem, wie die Martha, die Auferweckung vom Lazarus, damit fing ich an und damit höre ich auch auf. Wie die Martha. Ja, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und der Herr sagt, wenn du glaubst, du würdest die Wunder Gottes sehen. Ja, Herr, einmal in der Totenauferstehung, da wird unser Bruder Lazarus auferstehen. Nein, der Herr sagt, wenn du glauben würdest, der würde jetzt auferstehen. Zuerst einmal, wärst du hier gewesen, würde er auferstehen. Der Herr sagt, nein, jetzt. Wir wollen entweder damals, es war einmal, so ist jedes Märchen, es war einmal, oder in 1000 Jahren. Aber Gott sagt, jetzt. Jetzt sollst du die Stadt beherrschen. Jetzt sollst du deine Umgebung beherrschen. Jetzt sollst du König sein, nicht erst in 1000 Jahren. Jetzt sollst du Teufel unter die Füße nehmen, die Teufel in dir. Da kannst du Besen nehmen und ein bisschen abstauben, ein paar Spinnweben, die kommen raus, das ist alles schon erledigt. Es gibt verrückte Leute. Ich habe verrückte Leute gesehen. Ich komme so hin, jemand rief mich an, bei mir sind Teufel zu Hause. Tatsächlich. Kam hin, die ganze Decke zugeklebt, kreuz und quer. Weißt du, die springen an die Decke. Hör doch mit dem Blödsinn auf. Sowas gibt's nicht. Und dann habe ich gesagt, Schwester, der Teufel sitzt in dir drin. Und den musst du unter die Füße kriegen. Und dann gebetet. Ja, aber dann bin ich ein böser Mann gewesen, weil ich nicht geglaubt habe, dass der an der Decke rumspringt. Bin ich böser Mann. Kam nicht mehr. Und weißt du, und dann hat sie jemand geheiratet. Und weißt du, was der ihr beigebracht hat? Heiße Pfeffersoße. Und ganz scharfe Speisen musste sie kochen. Und die scharfen Speisen. Du musst sehen, die kommt ab und zu mal auch hierher. Und da ist der Teufel ausgetrieben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, Mensch, guck mal, wie der Herr sie befreit hat. Auf eine ganz vernünftige Art und Weise. Wenn man mit sich selber klarkommt, kommt man mit seiner Umgebung klar. Wenn du mit dir selber klarkommst, dann kommst du mit Gott klar, da kommst du mit deinen Mitmenschen klar, da kommst du mit den Guten klar, da kommst du mit den Schlechten klar, da kannst du es vergeben, da kannst du es tragen, du kannst alles. Dann hast du Frieden. Was? Du sagst Halleluja? Wir stehen auf und preisen Gott. Halleluja. Bruder, du kannst Musik auflegen. Wir wollen Gott preisen. Glaube kommt aus dem Herzen. Alles, was im Herzen ist, das ist, was den Menschen ausmacht. Aus dem Herzen kommen dumme Gedanken, aber auch gute Gedanken. Wenn das Herz voll ist. Halleluja. Vater, füll unser Herz mit Glauben. Füll unser Herz mit dem Heiligen Geist. Füll unser Herz mit Hoffnung. Füll unser Herz mit Zuversicht. Füll unser Herz mit Macht und Autorität. Halleluja. Und dass wir auffahren wie Adler und laufen und nicht müde werden. Herr, die innere Müdigkeit ist viel schlimmer wie die äußere Müdigkeit. Die innere Schläfrigkeit ist viel schlimmer. Die innere gehen lassen ist viel schlimmer als das Äußere, was um uns herum passiert. Vater, wenn wir innen drin deine Jünger sind, wer mir nachfolgen will, sagt dein Wort, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Vater, ich danke dir. Preis Gott in deinem Herzen. Halleluja, muss niemand groß hören, aber du kannst ihn loben und preisen. Du kannst ihn anbeten heute Abend. Halleluja, halleluja. So wie du in deinem Herzen denkst, so bist du. Hoffnung ist eine Sache des Herzens. Vertrauen ist eine Sache des Herzens. Glaube ist eine Sache des Herzens. Liebe ist eine Sache des Herzens. Halleluja, halleluja, halleluja. Freude ist eine Sache des Herzens. Oh, Friede ist eine Sache des Herzens. Oh Gott, ich danke dir, dass du uns deinen Frieden schenkst und uns mit deinem Frieden überschüttest heute Abend. Halleluja, du zündest ein Licht an. Herr, und die ganzen dummen Flausen, die manche Christen haben, die treibst du heute Abend raus. Oh, dass sie rausschmeißen und sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Halleluja, halleluja. Du kannst alles über Bord werfen oder alles annehmen durch Jesus Christus. Ich vermag alles. Halleluja, du musst dich nicht fürchten, bei Gott wird alles recht werden. Gott hat Mittel und Wege, es fehlt ihm nicht an Mittel und Wegen. Auch bei dir, Gott wird auch in deinem Leben ein Wunder vollbringen. Freu dich auf die Wunder Gottes. Trau Gott etwas zu und sag Gott, ich will das, was du willst. Und ich werde das tun, was du willst. Und ich werde dorthin gehen, wo du hin willst. Auch in deinem Leben, Gott, stärk deinen Willen. Ich will, dass dein Wille heute Abend ganz stark wird. Und dass du kühn wirst und sagst, ich will, Gott, ich will. Ich habe drüben so Proklamationen geschrieben. Das mache ich schon Jahre, schon viele Jahre. Ich will jeden Tag, sagen wir mal um 8 Uhr aufstehen. Ich will das und das tun. Ich will und ich werde dann, wenn ich will, nicht ich wünsche mir, nein, ich will. Mein Wille ist das Signal für Gottes Handeln. Preis Gott, und du hast ihm auch so viele Talente gegeben. Und du wirst diese Talente noch mehr multiplizieren, verherrlichen. Und du wirst auch zum Wollen das Vollbringen schenken, dass das Gute herauskristallisiert und alles recht wird in seinem Leben. Du ebnest die Wege, Herr, wo keine Wege sind, Herr. Du tust Türen auf, auch in ihrem Leben heute Abend. Herr, wir müssen nur hindurchgehen. Du zeigst, was zu tun ist, und wir müssen nur tun. Wir müssen Täter des Wortes werden. Und du machst uns zu Tätern. Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Deshalb, Herr, wir glauben nicht nur, wir tun etwas. Wir gehen, und du unterstützt unsere Schritte. Und du begleitest uns. Und der erste Schritt ist immer der wichtigste Schritt. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt. Egal, wo wir hingehen, egal, was wir tun, egal, was passiert. Vater, ich danke dir. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Praise Gott.